Es gehört zur christlichen Gemeinde, dass wir singen. Wer hat denn heute schon mal gesungen? Unter der Dusche oder? Wir verlernen das. Wir verlernen das. Wird sehr wenig gesungen. Das ist wichtig. Wenn ihr in den Psalmen mal nachlässt, wie oft es da heißt, singet dem Herrn, lobet ihn, preiset ihn. Die christliche Gemeinde zusammen ist, da wird gesungen, übt es auch wieder ein zu Hause. Die neue Frömmigkeit, 1. Timotheus 6, die Verse 3 bis 10. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn. Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet. Und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Frömmigkeit, wir verbinden das mit einem vorbildlichen Leben. Das ist auch recht so. Das ist ein ganzes Stück weit gemeint. Aber die Grundbedeutung, die Wurzel dieses Wortes bringt uns in eine genauere Linie. Das Wort beschreibt zunächst das Verhältnis von Kindern zu Eltern. Wir könnten eigentlich ein bisschen umschreibend übersetzen, in kindlicher Liebe hinlaufen. Frömmigkeit ist also ein Bewegungswort. Zu jemand hinlaufen. Wir laufen als Christen hin zu Jesus. Diese drei Bewegungen ganz bei Jesu Wort. Das ist die erste Bewegung. Das kennzeichnet die Frömmigkeit. Wir sind bei Jesu Wort. Das ist uns wichtig. Das suchen wir immer wieder. Das lesen wir. Damit beschäftigen wir uns. Das ist uns für unser Leben Regel und Richtschnur, Hilfe, Ermutigung, Trost, Ermahnung, auch Kritik. Ganz bei Jesu Wort. Paulus setzt hinzu das heilsame Wort. Wir kennen dieses griechische Wort. Wir haben es übernommen in unsere deutsche Sprache als Fremdwort. Das hygienische Wort. Eigentlich das gesundmachende Wort. Das gesundmachende Wort. Das Wort Gottes heilt. Da wird der Krankheitsherd in unserem Leben aufgedeckt und geheilt. Denn Gottes Wort sagt immer Gottes Willen. Und wir merken, wenn wir diesem Wort begegnen, wenn wir unserem Herrn in seinem Wort begegnen, dass wir dem meilenweit oft entfernt sind. Das Wort Gottes deckt Sünde auf. Das ist seine erste und bleibende Bedeutung. Es wird heute so viel von der Fülle des Geistes geredet. Das ist auch richtig. Die Geistesfülle. Die Geistesfülle zeigt sich zuerst und vor allem anderen, dass ich Erkenntnis der Sünde habe. Das wirkt der Geist. Das ist sein bleibendes Werk an uns Christen. Erkenntnis der Sünde. Geistesfülle ist nicht gleichzusetzen zuerst mit den Geistesgaben und all dem, sondern ist gleichzusetzen mit der Tiefe der Erkenntnis. Ich erkenne mich selbst in meiner Verlorenheit. Ich erkenne mich in meiner Sünde. Sünde, wir könnten es ganz schlicht immer wieder sagen, dass mein Ich bin mir wichtig. Ich. Und deshalb ist mir das Du, der andere, viel weniger wichtig. Weil ich, da nütze ich den anderen aus. Deshalb sagt Jesus, die Summe der Gebote, das, was der Wille Gottes ist, ist eigentlich diese Grundveränderung vom Ich zum Du. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Ist wichtig, der Nachsatz, der dritte Punkt, wie dich selbst. Dass wir zu uns selber Ja sagen können. Ich sage, bei Christen, bei denen, die Jesus vertrauen, da vollzieht sich ein Wandel. Wir Pietisten sind oft zu demütig. Ich habe nichts, ich kann nichts, ich mag nichts, ich taug nichts. Das ist eine Misstrauenserklärung an Jesus. Er verändert dein Leben. Er macht was aus deinem Leben. Und er macht, dass sich da tatsächlich dieses Ich hinwendet zum Du, zum Anderen. Dass ich zu mir selber Ja sagen kann, angefangen von meinem Äußeren bis hin zu den Gaben und zu den Begrenzungen. Ja, so hat Gott mich gemacht, so hat Jesus mich gestaltet und so gebraucht er mich. Und so setzt er mich ein beim Bau seines Reiches. Wer sich selbst nicht lieben kann, wer zu sich selber nicht Ja sagen kann, der kann auch den Nächsten nicht lieben und auch nicht Gott lieben. Weil er hat immer seine geheimen Vorwürfe gegen Gott. Dass du das und das bei mir so und so gemacht hast. Aus diesem Ich sage Ja zu mir, weil Paulus würde jetzt so antworten, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er gestaltet mein Leben, er macht mein Leben. Hat mir kürzlich sehr Eindruck gemacht, ich weiß nicht mehr, ich habe es in einer kurzen Bemerkung gelesen, ein Pfarrer, er steht am Ausgang und verabschiedet die Leute und dann kommt einer und sagt, Sie haben heute eine sehr, sehr gute Predigt gehalten. Und dann hat der Pfarrer gesagt, Dankeschön, ich gebe es an den Zuständigen weiter. Das ist zu sich selber Ja gesagt. Dankeschön, der Herr kann mich gebrauchen, ich gebe es an den Zuständigen weiter, ich sage Dank zu ihm. Das ist der Unterschied zwischen dem, dass das Ich mich regiert und das andere, dass mein Ich, dass ich als Person weiß, wie heißt es, was hast du, das du nicht empfangen hast. Das ist diese Bewegung des Geistes. Ich komme zu dir, Herr. Ganz bei Jesu Wort. Es steht geschrieben. Das lernen wir von Jesus. Ganz am Anfang seiner Wirksamkeit, 40 Tage in der Wüste und er wird vom Satan persönlich versucht. Mit was besteht Jesus diese Versuchung? Es steht geschrieben. So ist er ganz beim Vater. Es steht geschrieben. Das ist eines der wesentlichen Merkmale wirklicher Frömmigkeit, dass wir das biblische Wort für uns zunächst einmal kennen. Kennen. Und dann gelten lassen. Ich habe kürzlich Sonntagabend meinen Vater besucht, der ist ja jetzt fast 93, und dann fragt er mich, was hast du heute Morgen für einen Predigttext gehabt? Wir hatten LL-Gottesdienst, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Und dann hat mein Vater ohne Absetzen den ganzen Schluss des Kapitels fertig gesprochen. Er kann nicht mehr lesen. Das sitzt in ihm. Er weiß das. Das lebt in ihm. Ganz hin zum biblischen Wort. Es steht geschrieben. Das wird die einfache, ich sage, das ist eine äußere Kultur, aber eine ganz wichtige, das wird die einfache Kultur des Auswendiglernens für uns wieder entdecken. Aber auch, es ist ein ganz großer, wichtiger Maßstab in dem, was heute alles auf uns zukommt. Es steht geschrieben. In vielen Gesprächen, wo mir das oder jenes gesagt wird, da frage ich immer wieder, zeig mir, wo das steht. Zeig's mir. Ich möchte es aus dem Wort Gottes wissen, nicht deine fromme Überzeugung oder das, was du denkst oder das, was du dir zurechtgelegt hast. Es steht geschrieben, zeig mir, wo das steht. Zum Beispiel, ich nehme ein ganz aktuelles Beispiel, da ruft mich jemand an und sagt, meine Freundin, der geht so schlecht und so, die ist von wahrscheinlich besessen von einem Dämon. Da liegen okkulte Bindungen vor. Ich habe dann gefragt, ja, weiß sie das selber? Ja, nein, sie weiß selber nichts. Ich habe dann mit dieser jungen Frau gesprochen. Sie sagt, ich habe nie irgendwelche Berührungen gehabt mit so etwas. Das kann sein, das kommt von der Großmutter oder von dem Haus. Oder ich habe dann schlicht gefragt, wo steht denn das in der Bibel? Zeig mir, wo das steht. Es gibt keine dämonische, okkulte Besessenheit ohne mein Wissen. Das gibt's nicht. Das ist schon im Alten Testament eindeutig festgehalten in Hesekiel 18, Vers 20. Es soll nicht mehr so heißen, dass die Kinder für die Sünden beziehungsweise die Verstrickungen der Väter büßen müssen. Jeder nur für sich. Das ist eine gefährliche Sache. Das ist eine gefährliche Sache, dass man so schnell von Dämonie und Okkultismus spricht. Dieses Gebiet ist äußerst heikel. Da muss man klare Maßstäbe haben. Ich nenne das noch einmal. Was sind denn klare Anzeichen für okkulte bzw. dämonische Verstrickungen? Erstens, bei solch einem Menschen ist keinerlei medizinische Hilfe möglich. Das ist das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen, es findet eine sichtbare Veränderung der Person statt. Eine sichtbare Veränderung der Person. Das geht bis hinein in die Sprache, in den Gesichtsausdruck, in das Verhalten. Und das dritte Kennzeichen, es ist eine energische Abwehr gegen jede Begegnung mit Bibel, Jesus, Gemeinde da. Erst dann, wenn alle diese drei Kennzeichen vorliegen, kann man überlegen, ob hier eine Verstrickung, eine Besessenheit, ein okkultes Belastendes vorliegt. Aber nicht so, dass die Oma irgendwann einmal so Kräuter gesammelt hat und was weiß ich, und die Enkelin trifft das nun. Das ist nicht biblisch. Es steht geschrieben. Oder die andere Frage, die heute auch immer wieder unter uns umgeht und immer wieder Raum gewinnt, die Fülle des Geistes, die wirkliche Bekehrung, sei sichtbar und ablesbar an der Zungenrede. Erst dann, wenn ich in dieser Geistesgabe beheimatet bin, dann habe ich, so nennen es dann manche, die zweite Taufe empfangen, dann bin ich wirklich erfüllt vom Geist Gottes. Ich frage, wo steht das? Wenn wir nachlesen, was in der Bibel steht, dann ist das sehr viel nüchterner. Die erste Aussage, die Zungenrede ist eine Geistesgabe. Wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und sagen, wer Zungen redet, da sind andere Geister da. Die Zungenrede ist eine Geistesgabe. Das zweite, was dann steht, wenn die Zungenrede in der Gemeinde geschieht, dann braucht es eine Auslegung. Sonst ist es nutzlos, sonst hat es keinen Platz, sonst macht es nur unsicher, sonst zerstört sogar. Zungenrede in der Öffentlichkeit braucht einen Ausleger. Ein ganz eindeutiger Grundsatz der Bibel. Und das dritte, die Zungenrede ist im tiefsten eine Gabe zur persönlichen Anbetung im Kämmerlein. Hat überhaupt nichts mit zweiter Taufe oder Geistesfülle oder was da immer gesagt wird zu tun. Es steht geschrieben. Deshalb sagt der Apostel hier, bei den heilsamen Worten und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, nämlich was die Schrift sagt und was die Gemeinde gemeinsam bekennt. Was die Schrift sagt, ist eine heikle Frage und trotzdem müssen wir sie immer wieder ansprechen. Ist die Maria als Mutter Jesu eine Heilsmittlerin? Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wenn auch jetzt der neue Sprecher der Bischofskonferenz der katholischen Kirche, wenn er sagt, ich befehle die ganze Kirche der Mutter Maria an. Da muss ich wirklich fragen, wo steht das? Die Maria sagt, es werden mich selig preisen alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, wir danken ihr, dass sie das gesagt hat, mir geschehe nach dem, wie es der Herr an mir tun will. Sie ist eine Gehorsame, aber sie ist keine Glaubensmittlerin, schon gar keine Heilsmittlerin. Ich würde schlicht sagen. Ich war mal in einer zugespitzten Situation, ich glaube vor 3 Jahren bei der Einreise nach Indien, ich bin ja immer da eigentlich unerwünschte Person, seit damals radikale Hindus eine Anzeige erstattet haben und jetzt kommt jedes Mal, wenn ich am Schalter stehe, gleich wenn mein Name eingetippt wird, ein roter Balken, gebannt. Und da gibt es jedes Mal Verhandlungen. Und bei diesem, da waren die schon wieder so weit, dass sie gesagt haben, sie können nicht einreisen, das Flugzeug wartet, sie werden gleich wieder abgeschoben. Und ich habe gesagt, ich hätte aber gern mit dem Chef gesprochen. Ja, und schließlich kam der Chef. Und dann saß er mir gegenüber, hat sich das angeschaut, dann schaut er mich an und sagt, sind Sie Pfarrer? Steht ja nicht im Pass. Dann habe ich überlegt und habe gedacht, muss ich dem ja nicht auf die Nase binden, da kann ich ja auch sagen, ich bin Gemeindeleiter. Und dann hat der Geist Gottes in mir gesagt, tu das nicht. Ich habe gesagt, ja, ich bin Pfarrer. Werden Sie hier predigen? Habe ich wieder gedacht, das muss ich dem ja nicht sagen, was ich vorhabe. Ich könnte ja sagen, ich besichtige die Arbeit, die wir hier tun und besuche Freunde. Hat der Geist gesagt, mach's nicht. Habe ich gesagt, ja, ich werde predigen. Dann schaut er mich an und sagt, glauben Sie an Gott? Und gesagt, ja, ich glaube an Gott. Glauben Sie an Jesus? Ja, habe ich gesagt, ich glaube an Jesus. Glauben Sie auch an den Heiligen Geist? Der war sehr informiert. Ich habe gesagt, ja, ich glaube auch an den Heiligen Geist. Dann schaut er mich an und fragt, glauben Sie auch an die Maria? Dann habe ich gesagt, nein, an die glaube ich nicht. Hat er gesagt, ja, warum nicht? Und ich habe dann geantwortet und gesagt, ja, in der Bibel steht nichts von dem, dass man an Maria glauben kann. Ich kann sie selig preisen, loben, dass sie sich von Gott hat gebrauchen lassen, aber glauben kann ich nicht an sie. Dann hat er so gelächelt und hat diesen Ausweisungsschein zerrissen, hat mir den Stempel in den Pass gemacht und dann hat er so ganz leise gesagt, I'm a Catholic. Ich bin ein Katholischer. Es hat mich gefreut, dass er mir das nicht übel genommen hat mit der Maria. Also ich durfte einreisen. Die Lehre dem Glauben gemäß. Eine zweite Frage, die immer wieder auch ernsthafte Christen verunsichert. Wie ist das eigentlich, was ist denn der rechte Feiertag? Der Sabbat oder der Sonntag? Was steht denn geschrieben über diese Frage? Es gibt ja ein eindeutiges Gebot, du sollst stehen, da steht nicht Feiertag. Der Luther windet sich ein bisschen drum herum. Du sollst den Sabbattag heiligen und das ist und bleibt zunächst mal der Samstag. Warum tun wir das nicht? Was steht geschrieben? Das ist eine der Bemerkungen, die Gemeinde versammelte sich am ersten Tag der Woche, das wäre der Sonntag, jawohl. Was steht noch geschrieben? Der Herr ist auferstanden an einem Sonntag, aber deswegen ist doch das Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, nicht außer Kraft, oder? Und der siebte Tag ist der Sabbat. Ja, bei Ihnen der Sonntag, weil Sie es eben so gewohnt sind. Wir könnten ja jetzt wieder der rechten Lehre folgen und den Sabbat einführen. Warum tun wir das nicht? Habt ihr noch nie mit 7-Tages-Adventisten debattiert? Die sind selten. Gibt's in Weilheim? Erste Bemerkung zu dieser Frage. Natürlich gilt dieses Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Für den alten Bund, es wird ausdrücklich im Neuen Testament nicht wiederholt. Es ist das einzige Gebot, das im Neuen Testament nicht wiederholt wird. Das heißt, es ist für die neutestamentliche Gemeinde nicht mehr verbindlich. Die zweite Bemerkung dazu: Es ist ganz klar und eindeutig, dass die christliche Gemeinde, so wie gesagt wurde, die Auferstehung des Herrn als den Beginn der neuen Schöpfung diesen ersten Tag der Woche als ihren Versammlungstag geheiligt haben. Klar, das ist nun ein geschichtliches Argument, aber es gibt noch einmal das biblische Argument. Paulus im Römerbrief, er schreibt, über die Feiertage und so wollen wir nicht streiten. Der eine hält diesen Tag, der andere hält jenen Tag. Jeder sei seiner Meinung gewiss, er gibt es frei. Ich war mal in einer Kirchensynode in Pakistan damals. Und da ging es gerade um die Frage, Pakistan hat das verändert. Sie haben nicht mehr den Sonntag als offiziellen freien Tag gehalten, sondern den Freitag. Und jetzt haben die Christen beraten, was machen wir? Und wir haben dann gemeinsam nach diesen Überlegungen den Beschluss gefasst, also wir halten mit dem ganzen Volk aus Solidarität den Freitag als den freien Tag, halten dort auch unsere Gottesdienste, geben aber den Sonntag nicht auf. Wir werden auch am Sonntag, aber dann abends uns versammeln. Eine dieser Fragen, was steht geschrieben? Die Neuapostolische Kirche sagt, sie sei die allein verbindliche Kirche, denn ihre Apostel stehen in der Abfolge. Wie ist das? Gibt es heute noch Apostel? Was steht geschrieben? Jesus hat 12 zu Aposteln berufen. Es wurde dann einer, nachdem der Judas sich selber umgebracht hat, der, wie heißt er, Matthias, gell? Matthias, dazu berufen, diese 12 sind Apostel. Das ist ein einmaliges, unwiederholbares Amt für die, die Jünger Jesu waren, die mit ihm gegangen sind. Und dann kommt der Paulus und sagt, er hat mich, das ist der Einzige, den der auferstandene Christus ausdrücklich als Apostel berufen hat, als Apostel der Heiden. Wenn wir in der Schrift wirklich suchen, wir finden grundsätzliche Antworten. Es steht geschrieben. Die heilsame Lehre, es gibt drei Grenzen, was nicht mehr heilsam ist, was nicht gesund macht, sondern was krank macht an Verkündigung. Die erste Grenze, alle biblische, christliche Lehre, die mit Angst arbeitet, ist keine heilsame Lehre. Alle, wo da gesagt wird, Gott ist ein strafender Gott, ein rächender Gott, ein zorniger Gott. Ein Richtergott, das ist er auch. Aber es steht geschrieben, siehe, jetzt ist die Zeit, was für eine Zeit? Der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Es gibt ein Gericht. Es gibt ein Gericht, aber das ist das Endgericht. Jetzt in dieser Zeit der Gnade, am Tag des Heils, gibt es kein Vernichtungsgericht. Gott ist Liebe. Es gilt jetzt in dieser Zeit des Heils, Jesaja 53, Vers 5, was steht dort? Die Strafe liegt auf ihm. Jede Verkündigung, die mit Angstmache arbeitet, ist nicht dem Glauben der heilsamen Lehre gemäß. Das heißt nicht, dass wir das Gericht verschweigen. Absolut nicht. Wir sagen das klar und deutlich. Und jeder, der noch nicht Jesus vertraut, wird vor dem Angst bekommen. Aber wir predigen nicht die Angst. Furcht ist nicht in der Liebe. Die Liebe treibt die Furcht aus. Das ist eine der wichtigen Grenzen. Natürlich, der Herr richtet auch jetzt, aber in einer ganz anderen Weise. Wenn meine Frau sagt, ich gehe mich jetzt richten, dann heißt es nicht, sie geht aufs Amtsgericht nach Kirchheim und lässt sich da verurteilen, sondern dann heißt sie macht sich schön. Der Herr richtet uns, er richtet uns her. Die zweite Grenze, alle Lehre, die als erstes mein Tun fordert, die ist nicht dem Glauben der biblischen Lehre gemäß, sondern das erste Wort, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzeswerke, allein aus Gnade. Das ist das erste Wort. Was richtet das unter uns oft für Verwirrung an? Ich habe zurzeit ein bisschen Schnupfen. Ich weiß nicht, ob es eine Allergie ist oder echte Erkältung. Mal sehen, was draus wird. Da erzählt mir eine Frau, ja, meine Nachbarin, die ist ja sehr fromm, die hat zu mir gesagt, jetzt hast du schon 14 Tage Schnupfen, du betest zu wenig. Das ist ein sehr frommer Satz. Wisst ihr, wie das Leute in tiefste Anfechtung bringen kann? Da stirbt der Mann an Krebs und nachher sagen wohlmeinende Christen, die sagen zu dieser Frau, hättest du mehr gebetet, der wäre noch am Leben. Wird mein frommes Tun als erstes gefordert? Das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Gerade in diesem Zusammenhang von Krankheit und Heilung, du hast zu wenig geglaubt, deshalb hat der Herr an dir nichts tun können. Das kann schon sein, dass ich mit meinen inneren Blockaden und mit meinen Zweifeln und mit meinem nicht richtig wollen, dass ich das gar nicht empfangen kann, aber das merkt nur ich selber. Das merkt nur ich selber. Alle Verkündigung, die zuerst auf mein Tun und sei es noch so fromm, du musst viel mehr stille Zeit halten, dann. Nein, allein aus Gnade. Und die dritte Grenze der heilsamen Lehre, alle Lehre, die Sünde verharmlost. Das ist jetzt was anderes wie Angstmache, sondern die klare Aussage, was zerstört und was aufbaut. Das ist eines der ernstesten Worte der Schrift. Der Sünde sollt ist der Tod. Das predigen wir, das sagen wir. Sünde macht immer kaputt. Macht immer kaputt. Das baut nie auf. Wenn es auch am Anfang zunächst so aussieht. Sünde macht immer kaputt und zerstört. Und dass wir uns hineinflüchten in die Vergebung. Alle Lehre, die mit Angst arbeitet, alle Lehre, die mein Tun als erstes fordert und alle Lehre, die Sünde verharmlost. Die ist nicht dem Glauben gemäß. Die Merkmale solcher Lehre, Paulus nennt das hier, der ist aufgeblasen. Wörtlich heißt es eigentlich, der vernebelt. Keine klaren Aussagen machen. So alles in der Schwebe lassen. Das kann so und so und so und so sein. Nein, es steht geschrieben. Darum ist immer wieder wichtig, ich betone das noch einmal, die Bibel ist kein Buch nur für Fachleute. Dass man sagen kann, ja, das ist nicht richtig und genau übersetzt und man müsste und man muss den Urtext kennen, das ist eine Hilfe, wenn man den Urtext kennt. So wie ich jetzt vorher gesagt habe, Frömmigkeit von seiner Wortbedeutung her ist ein Bewegungswort, ist eine Hilfe. Aber trotzdem versteht jeder, der normal Deutsch spricht, was Frömmigkeit ist, nämlich ein Leben mit Jesus, hin zu ihm, aus seinem Wort. Ich will es nur verdeutlichen. Das ist eine Hilfe dazu, dass wir die Bibelübersetzung durch Luther haben, ist eines der größten oder ist das größte Geschenk, das der Herr uns in Deutschland gemacht hat. Da muss niemand irgendwelche Bedenken haben. Es gäbe da noch Geheimlehren oder andere Sachen. Da ist alles in aller wünschenswerten Klarheit enthalten. Das kann jeder verstehen. Es ist eine Hilfe, weil die Luthersprache so, sie wurde ja immer wieder modernisiert, die hat schon ihren eigenen Klang. Es kann durchaus eine Hilfe sein, wenn ich die Elberfelder Übersetzung oder die Zürcher Übersetzung in Maßen auch die gute Nachricht oder so etwas mit dazu nehme, dann kann ich noch ein Stück weiter mich in das hineingraben. Bibelauslegung erfordert Zeit. Aber es ist nichts vernebelt. Es ist in wünschenswerter Klarheit alles gesagt. Er hat die Seuche der Fragen. Alles in Frage stellen. So hat's angefangen. So hat's angefangen. Das hat der Satan im Paradies gemacht. Sollte Gott gesagt haben. Er stellt eine Frage. Wo Gott klar gesprochen hat, ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten, nur von diesem Baum nicht. Der Satan wiederholt das. Im Wortlaut, ganz genau, aber macht ein Fragezeichen. Sollte Gott gesagt haben. Überleg doch mal. Und dann setzt er noch ein kleines bisschen dazu. Ihr dürft nicht essen von allen Bäumen. Das hat Gott nicht gesagt. Ich sage es noch einmal, ganz einfach so, wer den Wortlaut der Bibel auf seiner Seite hat, der sitzt am längeren Hebel. Ganz bei Jesu Wort. Jetzt das Zweite, ganz nach Jesu Art. Ganz sich von ihm gestalten lassen. Wenn ich zu ihm komme in seinem Wort, dann wirkt dieses Wort an mir. Dann wirkt es an mir. Die Frömmigkeit schafft also Veränderung in meinem Leben. Das Erste, ich werde gehorsam. Ich höre auf Jesu Wort. Es ist schon im Alten Testament immer wieder heilsames Wort, lebensschaffendes Wort. Wie oft steht es da? Wer diese meine Worte, meine Gebote hält, der wird leben. Ganz praktisch, da ist jetzt gar nicht zunächst das ewige Leben gemeint, sondern das ist eine der wesentlichen Seiten des Wortes Gottes, wo ich nach dem Wort Gottes, und das gilt bis heute, wo ich höre und gehorche, da kann ich leben. Da kann ich leben. Und zwar geht es jetzt um ein äußeres Leben. Wo ich zum Beispiel auf das höre, was in der Bibel über die Ehe steht, wie Ehegatten miteinander umgehen sollen, wie einer dem anderen vergeben kann, wie einer den anderen trägt. Das ist ein tragfähiges Konzept für eine Ehe in der Bibel da. Das viel mehr ist, als dass es nur auf Gefühlen aufbaut. Unser Volk zerbricht heute an diesem Punkt. An diesem Punkt, die Ehenot. Die zieht ja so viel nach sich. So viel nach sich. Die macht Kinder lebensuntauglich. Die macht Kinder lebensuntauglich. Wer diese meine Worte hält, der wird leben. Wir haben uns unwahrscheinlich dran gewöhnt. Unwahrscheinlich dran gewöhnt, dass dieses Wort Gottes, das kommt nur noch am Rande vor. Erschreckt da manchmal über mich selber, da ich schaue schon gern mal einen Krimi an, so einen Tatort, aber was kommen dafür? Grobe Sünden vor. Grobe Sünden. Gibt keinen Tatort mehr fast ohne Ehebruch. Und wir haben uns dran gewöhnt. Das sickert immer mehr ein in unser Bewusstsein als Gemeinschaft. Und wird hoffähig. Und geht bis in die Spitzen der Politik. Wer diese meine Worte hört und tut sie, lebt nach ihnen, der wird leben. Dahinter steht die viel umfassendere Verheißung von Jesus bis hin zum ewigen Leben. Daraus entspringen die Fragen und Wortgefechte. Das ist die Stelle, wo der Satan immer und immer wieder angreift. Das Betrugswort des Satans sollte Gott gesagt haben. Da zerbricht Leben, wo ich nicht mehr dieses schlichte kindliche Vertrauen zum biblischen Wort habe. Das beginnt an so vielen Stellen. Wir, gerade in unserer deutschen Theologie, wir sind hier keine Vorbilder mehr. Keine Vorbilder mehr. Ich erinnere mich noch, es liegt jetzt schon viele Jahre zurück, als ich im Albrecht-Bengel-Haus war, da saß mal ein koreanischer Professor bei mir und wir hatten ein Austauschprogramm mit einer südkoreanischen Universität und der hat gesagt, wir hören ab jetzt auf. Wir hören ab jetzt auf, das war Anfang der 80er Jahre. Alle jungen Leute, die wir zu euch geschickt haben, die kommen zurück und sind bibelkritisch. Das macht in unserer Kirche so viel kaputt. Diese Infragestellung. Wieso, die Bibel ist schon sehr, sehr klar. Ich höre immer wieder das, gerade wenn man unter ganz bewussten Christen ist, dann fragen sie ja, der Paulus, der schreibt doch eine Frau im Gottesdienst, die soll ein Kopftuch aufhaben. Ich sehe hier jetzt gerade niemand. Schade. Bitte? Ja, dann mindestens am Anfang hätte. Wer hat am Anfang das Kopftuch aufgehabt? Erstens, das muss man jetzt so sagen, das Wort, das hier steht, ist ein Stück weit unsicher. Sie soll eine Macht auf dem Haupte haben, übersetzt Luther. Die Übersetzung mit Kopftuch ist schon eine Auslegung. Wir wissen nicht genau, was das heißt, eine Macht auf dem Haupte haben. Viele legen das so aus, dass sie sagen, das heißt, sie leben in ihrer Beziehung mit ihrem Mann so, dass sie ihn respektieren. Ist ja heute auch nicht mehr modern, das zu sagen. Aber man muss den ganzen Zusammenhang im 1. Korintherbrief lesen. Paulus sagt, das ist eine Sitte bei uns. Es gibt tatsächlich, so klar ist die Bibel, da geht es nicht um heilsnotwendige und heilswirkliche Tatsachen, sondern da geht es um eine Sitte. Und Sitten verändern sich. Man muss schon genau lesen. Und dann lösen sich viele Fragen auf. Die Seuchen der Fragen. Ich habe das oft beobachtet bei mir und bei anderen. Dort, wo mir Worte Jesu, wo mir Bibelworte, klare Linien persönlich gegen den Strich gehen. Da fange ich dann an zu fragen, ja, könnte das eigentlich nicht anders gemeint sein? Kann man das nicht anders auslegen? Das kann man. Man muss nur ein paar Klimmzüge machen. Aber man ist nicht mehr beim Wortlaut der Schrift. Da zerbricht Leben. Und Leben ist immer Leben in Beziehungen zu anderen. So geht das kaputt. Wo ich nicht nach diesem klaren Wort der Schrift lebe, da wird der Neid, eigentlich wörtlich, sich vergiften. Neid, das macht er giftig. Macht giftig. Das blockiert. Gerade auch unter Mitarbeitern bei ganz Frommen in der Gemeinde. Das gebe ich oft gar nicht zu. Ich bin neidisch auf den, dass der das so kann und dass der so bei den Leuten ankommt und dass der so souverän reagieren kann und dass der nicht ständig aufgeregt ist. Vergiftet mich selber. Das Gegenmittel, das Hilfsmittel gegen den Neid ist der Fürdank. Ich danke Gott, Herr, dass du ihn so in der Gemeinde gebrauchen kannst. Sag's ihr oder sag's ihm ruhig einmal. Du, ich freue mich drüber, wie du gelassen bleibst in schwierigen Situationen. Das hilft mir auch. Das tötet den Neid, den Fürdank. Da kommt Hader, da kommt Streit zwischen Geschwistern im Glauben. Da setzt der Satan an, ganz arg oft. Das könnt ihr mit Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit, könnt ihr darauf warten, dass in eurem Hauskreis oder in eurem Gemeinde, dass da ernsthafte Christen gegeneinander kommen. Das gehört dazu. Da setzt der Satan immer und immer wieder an. Es wird er immer und immer wieder versuchen. Und wir sind da sehr versuchlich. Gerade weil wir so ehrenkäsig sind. Da nehme ich jedes Wort krumm. Jesus sagt das ganz klar, wenn du merkst, dass dein Bruder etwas wider dich hat, deine Schwester, dann hör auf mit allem Gottesdienst, kehr um und versöhne dich. Wenn man Jesus zuschaut, zuhört, zuliest in der Bibel, Leute, was haben sie dem schändlich getan? Da heilt er diesen Mann mit seiner verdorrten Hand und die ganz frommen sagen in der Überzeugung, der hat den Satan in sich, der treibt den Teufel durch den Beelzebub auf. Hat Jesus gewütet? Ist er sauer geworden? Wisst ihr, wie es da heißt? Am Abend dieses Tages ging Jesus auf einen einsamen Berg und betete. Ich nehme an, er hat so gebetet, Vater, heute hat mich schon umgehauen. Das habe ich nicht ausgehalten. Das ist unmöglich. Aber ich gebe es dir ab. Ich gebe es dir ab. So heißt es im 1. Petrusbrief, er stellte es dem anheim, der da Recht richtet. Da geschieht Lästerung, sagt Paulus. Das heißt eigentlich, die Fehler aufspüren und ausbreiten. Des anderen. Auch da wird Gemeinde zerstört, Beziehung zerstört. Da kann man nicht fromm sein miteinander. Aber dass ich das so direkt sage, man muss bei uns gar nicht so groß die Fehler aufspüren, die machen wir. Und ich freue mich so, bei Jesus darf man Fehler machen. Das darf man. Und wenn schon diese eine Gestalt, das ist ganz arg hilfreich, der Petrus. Bei Jesus darf man Fehler machen. Es war ein grober Fehler, wie er Jesus verleugnet hat. Und er lässt ihn nicht fallen, er geht ihm nach und er zieht ihn wieder herein in die Liebe. Bei Jesus darf man Fehler machen. Da steht mir die Szene vor Augen, die zwei, die weggehen von Jerusalem auf dem Weg nach Emmaus, die alles ist alles letzt, alles egal, alles kaputt. Und jetzt kommt Jesus und was macht er mit ihnen? Er schimpft sie nicht aus, sagt nicht, ja Leute, dann ist ja nichts mit euch mehr zu machen, sondern er redet mit ihnen. Bis es schließlich heißt, brannte nicht unser Herz. Jesus zündet sie wieder an. Bei Jesus darf ich Fehler machen. Und er lässt mich trotzdem nicht los. Machen wir Pause. Jetzt will ich gleich zum dritten Teil übergehen, weil das noch ein ganz praktischer und wichtiger Leitfaden für unsere Frömmigkeit ist ganz im Jesusvertrauen überschrieben. Die Frömmigkeit ist kein Gewerbe, mit dem kann man nichts verdienen. Ist jetzt gar nicht vergeistigt, sondern da geht es um ganz praktische Dinge. Man kann ja mit dem Glauben verdienen. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst auf dem Killesberg. Ich weiß nicht mehr, welche Gemeinde das damals war. Ich war dort mit einer Gruppe, weil wir dieses kennenlernen wollten. War ein Heilungsgottesdienst, ein sogenannter. Ich möchte jetzt gar nicht das ausführlich erzählen, nur dieses Phänomen. Da kam der Prediger dann auf die Bühne und hat gesagt, bevor wir jetzt den Herrn um seinen Segen bitten, wollen wir ihm auch etwas geben. Wir wollen opfern. Und dann wurden die so Eimerle durch die Reihen gegeben und dann wurden Lieder gesungen. Und nach einer Weile kam der Prediger wieder und hat gesagt, das reicht noch nicht für den Segen des Herrn. Und dann sind die Eimerle ein zweites Mal durchgegangen und sogar dann noch ein drittes Mal. Da ist Frömmigkeit ein Gewerbe. Wir lesen das immer wieder, zum Beispiel von diesen Megakirchen. Über 100.000 Besucher in den USA, die sind dann auch megareich. Und das führt in vielerlei Versuchungen. Vielerlei Versuchungen. Wie sagt der Apostel hier, die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Die große Versuchung des Geldes. Es sind eigentlich drei Betrugsgedanken, die das Geld bei uns Menschen auslöst. Der erste Gedanke, das Geld verleihe Sicherheit. Betrug verleiht keine Sicherheit. Das zweite, das Geld verleihe Einfluss, ist auch ein Betrug. Und das dritte, das Geld mache alles angenehmer. Bin froh, dass ich keine Aktien habe. Sonst müsste ich da jeden Abend am Fernsehen. Wie heißt das, die Kurse, jetzt sind sie wieder eingebrochen. Das macht's.
Abends ist dann zu spät, da müssen Sie den ganzen Tag im Internet bleiben.
Den ganzen Tag im Internet, ja, ja. Sind viele Leute.
Die einmal 19 Uhr am Tag, das ist viel zu spät.
Viel zu spät. Da kann ich schon nichts mehr verkaufen. Keiner redet so oft und deutlich vom Geld wie Jesus. Das ist offensichtlich eine der großen Versuchungen. Der Bergpredigt, ein ganzes Kapitel über Besitz und Haben. Ist ja, es gab oder es gibt zwei Arten von Christen seit der Gründung der Gemeinde. Das eine sind die Judenchristen und das andere sind die Heidenchristen. Die Judenchristen, das sind Christen, die kommen aus jüdischen Wurzeln. Die Heidenchristen, das sind Christen, die kommen aus heidnischen Wurzeln. Es gibt noch eine ganz andere Art von Christen, das sind die Christenheiden. Die nennt der Herr Jesus und sagt, ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach solchem allem trachten die Heiden. Das sind also Christenheiden. Die wollen Christen sein, leben aber und sorgen sich wie Heiden. Machen wir es ganz praktisch. Schon im Alten Testament, Psalm 62, Vers 11, fällt euch Reichtum zu, dann legt es an der Börse an. Dann hängt euer Herz nicht daran. Der Herr Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Die Bibel hat überhaupt nichts gegen Geld und Reichtum, aber sie hat etwas Entschiedenes dagegen, dass uns das in Beschlag nimmt. Und hier unser Wort aus 1. Timotheus 6, Vers 8, das ist auch hart, gell, für uns. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Leben wir nach dem? Nahrung und Kleider. Natürlich braucht man nicht mehr, aber wir haben entschieden mehr. Wir haben entschieden mehr. Dass wir uns das immer wieder fragen, bei dem, was wir so an Besitz haben, brauche ich das zum Leben? Brauche ich das wirklich? Oder braucht das mich? Das gewinnt so schnell Macht über mich. Wir wollen ganz gewiss jetzt nichts vermiesen. Zum Leben gehört auch Genießen, gehört Freude. Wir dürfen ruhig gut auch leben. Da gehört auch ein Urlaub dazu. Klar, sich mal ein gutes Konzert geht. Es darf alles sein. Heute, keiner wird sagen, ja, wenn du da, du wohnst in Weilheim und schaffst in Stuttgart, dann schaff dir einen Esel an und reit dorthin. Das ist... Es sollte schon ein Auto sein. Oder in der vernünftigen Abwägung, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel gebrauchen kann. Also alle diese Dinge, aber dass wir es wenigstens überlegen, dass wir nicht einfach sammeln. Wir Menschen sind geborene Sammler. Und diese neue Art Frömmigkeit, Der Herr Jesus macht uns zu großzügigen Verteilern. Zu großzügigen Verteilern. Eine ganz praktische Frage: Soll ich eigentlich Schulden machen? Soll ich Schulden machen? Was denkt ihr? Der Stumm, der keine macht, wird manchmal gesagt. Das ist jetzt, ich sage jetzt keine grundbiblischen Dinge, sondern es geht auf vernünftig überlegen, wie gehe ich mit dem, was ich habe, um. Soll ich Schulden machen? Ich würde sagen, wir machen keine Konsumkredite, sodass wir uns da Dinge kaufen, die wir dann auf längere Zeit abbezahlen müssen. Schulden machen halte ich für möglich, das ist jetzt meine Meinung, zum Beispiel für die Ausbildung. Da kann man ja vorher noch nichts verdienen, dann macht man Schulden. Zum Beispiel auch, wenn ich eine Firma habe und muss die ein Stück über die Runden bringen. Ich bin ja verantwortlich für viele andere in dem Bereich. Sogar Schulden machen, ich weiß nicht, wer heute aus dem Stand ein Haus bauen kann. In überschaubarem Bereich. Aber Achtung vor all dem, eine der größten Schuldenfallen ist das Handy. Schon für junge Leute. Das Handy. Und Achtung, das erfordert sehr viel auch Disziplin, der Umgang mit den Kreditkarten. Da musste ich selber lernen, bin da ein naiver Mensch, habe gedacht, das ist ja einfach. Du kommst ins Geschäft, hast zwar bloß 5 Euro in der Tasche, aber du brauchst ja bloß das Kärtle hergeben. Ja, das wird ja nachher abgebucht. Dass ich den Überblick behalte. Viele Leute verlieren da den Überblick. Verantwortlich mit dem, was ich habe, umzugehen. Viele Christen sagen ja, wir leben nach diesem Grundsatz, wir geben den Zehnten. Das wird im Neuen Testament nicht wiederholt, ist aber ein guter Anhaltspunkt. Ein guter Anhaltspunkt. Wenn dann gefragt wird, ja, den Zehnten vom Brutto oder vom Netto, dann wird es schon wieder kritisch. Also wenn schon, dann vom Brutto. Es ist ein Anhaltspunkt, aber es ist eine Einübung in das Verteilen, in das Hergeben. Biblisch ist immer Geben und Segen zusammen. Geben und Segen. Und wenn die Bibel, gerade auch das Neue Testament, den Begriff des Opfers gebraucht, dann steht dahinter der Gedanke, es verlangt mir einen Verzicht ab. Es verlangt mir einen Verzicht ab. Das ist ein Opfer. Wichtig, dass wir dieses Verteilen, dieses Geben mit den Mitteln, die uns anvertraut habt, das gilt zuerst innerhalb der Gemeinde. Das gilt zuerst innerhalb der Gemeinde. Dass wir einander beistehen und einander helfen, auch in ganz praktischen Dingen, auch in finanziellem Bereich. Wir sind zwar ein Land auf hohem Niveau und trotzdem gibt es auch unter uns immer wieder wirklich Notfälle. Innerhalb der Gemeinde, wenn jemand seinen Bruder darben sieht, 1. Johannes 3,17, und hilft ihm nicht, wie kann die Liebe Gottes in ihm sein? Und dann in der weltweiten Gemeinde. Der weltweiten Gemeinde. Wir sind ein Leib. Und wir müssen uns das immer klar machen, wir sind vom Haben her wirklich unwahrscheinlich bevorzugt. Unwahrscheinlich bevorzugt. In den Augen zum Beispiel vieler Menschen in Asien oder Afrika sind wir absolute Könige im Haben. Da sind wir auch zum Beispiel, ich mache mir das immer wieder deutlich, wie schätzt ihr mich ein, wie viel bin ich wert? Also jetzt nicht der ideelle Wert, der ist unendlich, er kauft mit dem Blut Jesu Christi. Nein, so wie ich jetzt dastehe. Also allein die Brille, ich weiß gar nicht mehr, aber unter 600 Euro war die nicht zu haben. Bitte? Zum Filmen. Ja. Gut. Dann zum Beispiel die Uhr. Ja. Ich glaube, die habe ich damals für 300 Mark gekauft. Ist eine alte. Ich habe schon manche Uhr dann wieder gekauft, aber die hat mir nicht gefallen. Ich behalte immer die. Da habe ich schon 5-mal die Batterie wechseln lassen. Dann Kittel, der war nicht so billig, weil atmungsaktiv und Wolfskind, der Name, muss mitzahlen. Aber der hat mir gefallen. Das war etwas, was ich mir mit Genuss gegönnt habe. Aber trotzdem, also, ich glaube, 100 Euro hat er gekostet. Dann die Schuhe, die Hose. Der Ehering, ich habe noch einen anderen Ring. Also ich schätze mich mal so, wie ich dastehe, einschließlich nicht viel meine Brille und allem drum und dran, sagen wir auf 1000 Euro. Ist natürlich alles Gebrauchtware. So viel würde ich nicht mehr erlösen. Wer kauft mir schon meine Brille ab um 600? Das heißt, ein normaler indischer Kuli, der 10 Stunden, 12 Stunden am Tag arbeitet und kriegt dafür dann einen halben Euro, 50 Cent. Eine deutsche Mark früher, ja, man kann es umrechnen. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lang der brauchen würde, um 1000 Euro zusammenzubekommen. 6 Jahre? Ja, ja, natürlich muss er essen und alles. Das heißt, in ihren Augen, und wir sind das, wir sind unwahrscheinlich bevorzugt. Auf der anderen Seite aber gilt, wo wir wirklich anfangen zu teilen, da können wir Entscheidendes helfen. Entscheidendes helfen. Mir ist immer wieder dieses Beispiel vor Augen, die Mutter, die da kommt mit ihrem Mädchen und sagt, ich habe gehört, Sie gehen nach Indien. Meine Tochter wollte Ihnen unbedingt was mitgeben. Die hat ihre Sparbüchse geleert und dann gibt sie mir 2,50 Euro. Und die Mutter ist so verlegen dabei und ich sage, die ist herrlich. Ist herrlich. Mit diesen 2,50 Euro kann eine Familie 3 Tage lang sich satt essen. Müsst ihr mal überlegen. Eine indische Großfamilie, 3 Tage lang sich satt essen. Dass wir untereinander wirklich anfangen zu teilen. Nicht uns da durch Mitleidskampagnen irgendwie verleiten lassen. Ich sag mal ganz direkt, wenn irgendwo eine Erdbebenkatastrophe geschieht in der Türkei oder wo das ist, natürlich brauchen die Hilfe, aber das tun die Weltleute. Das tun die Weltleute. Ich weiß nicht mehr, wann war das, 1998 oder so, da war, oder früher schon, da war so ein ungeheuer kalter Winter in Russland. Und da gab es so eine Gala im Fernsehen, da hat man gesammelt für Russland. Da kamen über 250 Millionen Mark zusammen damals. Ich hatte da noch Einblick von Licht im Osten her. Da liegen heute noch 200 Millionen auf Kontos, weil man es nicht ausgeben konnte. Das sind sehr schwierige Vorgänge. Sehr schwierige Vorgänge. für die Katastrophen auf dieser Erde, da lassen sich die Weltleute sehr, sehr leicht erweichen. Aber für die Jesusgemeinde, wo wir da wirklich gezielt helfen, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Ich nenne jetzt 4 Kriterien, wo wir wirklich guten Gewissens teilen können, unser Geld hingeben. Das erste Kriterium, ich würde keiner Organisation, sei sie noch so christlich, etwas geben, wo ich nicht mindestens einen, der dieses mitvertritt, kenne. Ich muss sie nicht unbedingt persönlich kennen, aber zum Beispiel die Organisation, ich nenne die jetzt bewusst Wort und Tat, die Deichmann organisiert, und da gibt Parzani seinen Namen dafür. Ich kenne das aus Indien, ich weiß, dass sie eine gute Arbeit tun. Ich muss wenigstens einen kennen, dem ich wirklich vertraue. Das wäre für mich ein Grundkriterium. Das zweite, dass die Finanzen durchsichtig sind. Das heißt, dass mindestens einmal im Jahr veröffentlicht wird, so und so viel haben wir eingenommen, für das haben wir es ausgegeben, so und so sind unsere Finanzen. Und dabei gibt es ein Kriterium für Verwaltungsaufgaben. Haben wir uns bei der AEM, der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, dieses Limit gesetzt, der Verwaltungsaufwand darf 20% nicht übersteigen. Das ist schon sehr hoch. Das ist die oberste Grenze. Das heißt, von einem Euro kommen 80 beim Hilfsprojekt an. 80 Cent. Wir arbeiten in der Regel in unseren Organisationen sehr viel effektiver. Also zum Beispiel bei unserer Indienarbeit haben wir einen Verwaltungsaufwand von 7%. Aber das muss ja sein, man muss ja ein Informationsblatt drucken und so. Ich kann ja nicht überall rumreisen und den Leuten erzählen. Aber das ist wichtig, dass wir diese Zahl, wenn sie nicht veröffentlicht wird, verlangen und sagen, wie hoch ist euer Verwaltungsaufwand? Das deutsche Spendenrecht erlaubt einen Verwaltungsaufwand bis 85%. So lang schreitet das Finanzamt nicht ein. Denkt ihr mal. Ah, immer noch 15 Cent kommen an. Das dritte Kriterium, ich gebe dorthin, wo ich auch wirklich weiß, es geschieht Verkündigung des Evangeliums. Dass das nicht ausgeklammert wird. Und ich sage das, obwohl ich da oft dafür keine guten Worte kriege, ich gebe keinen Cent mehr für Brot für die Welt. Und zwar nicht deswegen, weil die keine gute Arbeit tun würden. Das tun sie zweifelsohne viel, viel Hilfe. Aber Brot für die Welt schließt bewusst jede christliche Verkündigung aus. Sie haben da vernünftige Argumente in Ihren Reihen. Sie sagen, dann sind wir nicht mehr für alle da. Wenn wir Christen unterstützen, dann lehnen uns andere ab. Wir wollen ohne Ansehen der Person helfen. Ich halte das nicht für richtig. Und das vierte Kriterium, das wird immer wichtiger. Wenn eine Organisation Bettelbriefe schreibt, dann stellt euer Spenden ein. Das nimmt immer mehr überhand. Es nimmt immer mehr überhand. Besonders zum Jahresende. Man weiß ja nicht mehr, was tun. Da kommt an einem Tag 6, 7. Wir sind in großer Not. Wir vertrauen dem Herrn. Er wird helfen. Aber gemeint ist, gib was. Wo Bettelbriefe kommen, das beantwortet auf keinen Fall. Wir haben es nicht nötig zu betteln. Zum Schluss, ich sage 3 falsche Aussagen und 3 hilfreiche Aussagen zum Geld. Erstens, Dinge machen glücklich. eine falsche Aussage. Zweitens, Geld mache unabhängig. Das ist eine falsche Aussage. Und drittens, die Aussage, das gehört mir. Das ist eine falsche Aussage. Deshalb drei hilfreiche Aussagen biblisch: auf Verteilen liegt Segen. Das kann man ganz schlicht für sich selber praktisch erleben. Aus Verteilen liegt Segen. Zweitens, ein guter Satz, Geld ist ein schlechter Herr, aber ein guter Diener. Ein guter Diener. Und das Dritte, alles, was ich habe, ist anvertrautes. Nicht, es gehört mir, es ist mir anvertraut. Was steht in Epheser 4, Vers 28? Ein klassisches Wort zum Besitz, zum Geld, zum Haben. Der Anfang ist urschwäbisch. Schaffet, dass ihr etwas habet. Das ist schwäbisch. Schaffet, dass ihr etwas habet. Und jetzt biblisch geht es weiter. Zu geben dem Bedürftigen. So wird Frömmigkeit ganz praktisch. Auch mit dem, was ich habe, was mir anvertraut ist, hin zu Jesus und damit zum Nächsten. Herr Jesus, wir danken dir. Das ist in unserem Leben passiert. Das hast du gemacht. Du hast unsere Bewegung umgedreht. Wir waren immer auf uns selber so fixiert und jetzt hast du uns geöffnet. Für dich, für den Nächsten. Das ist uns wichtig geworden. Danke, dass wir die Bibel haben. So klasse übersetzt und es liegt da vor uns und wir wissen, was du willst und wie wir richtig mit dir leben können. Wir staunen darüber. Und danke für das, was du uns alles anvertraust, auch und gerade an äußerem Besitz. Bewahr uns davor, dass es uns beherrscht. Verändere uns immer mehr von Sammlern zu Verteilern, von Habenden zu Dienenden. Wir wollen deinen Segen weitergeben. Amen.